Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership wird Ihnen präsentiert von Westlotto.
Hallo und herzlich willkommen zur 69. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Heute ist Jasper Schlump bei uns zu Gast. Er ist nicht nur Experte für internationale Wirtschaft und internationale Beziehungen, er ist auch Spezialist für Fundraising und er ist Social Serial Entrepreneur. Unter anderem ein paar Firmen gegründet, eines davon ist Football Beyond Borders, ein anderes Rock Your Company, Kapakura, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, und das, was mich am meisten interessiert, und da bin ich auf dich aufmerksam geworden, ist 10-3 e.V. Also da bin ich ganz gespannt. Du wirst gleich erklären und ich glaube auch in den Gegenständen spiegelt sich das ein bisschen wider, was 10-3 macht. Herzlich willkommen, Jasper.
Vielen lieben Dank, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Wunderbar. Jasper, du bist vielleicht vorgestellt ein Social Entrepreneur. Was unterscheidet denn einen Social Entrepreneur von einem stinknormalen Unternehmer?
Man hat immer im Gegensatz zum stinknormalen Unternehmer die soziale Komponente im Blick, die Gesellschaft, die größeren Wirkungslogiken oder Auswirkungen auch auf das Geschäft, das man ausübt, auf die Gesellschaft, aber auch auf den Planeten.
Sehr spannend. Und jetzt erzähl mal, was hast du uns an Gegenständen mitgebracht?
Ja, hier siehst du, mein ersten Gegenstand ist tatsächlich das Grundgesetz von der Bundeszentrale für politische Bildung. Kriegt jeder Schüler einmal in seinem Leben sicherlich in der Schule geschenkt. Ist die dünnste und smarteste und kleinste Variante, dass man sie eigentlich überall mit hinnehmen kann. Ja, und das Grundgesetz war ein elementarer Gegenstand für die Entstehungsgeschichte von unserem Bildungs- und Demokratieverein 10-3.
Was hat dich dazu bewegt, vom Grundgesetz, das du wahrscheinlich auch in der Schule bekommen hast, dann später dich damit stärker zu befassen als ein Schüler, der es einfach nur sagt, ah ja, danke, vielleicht noch eine Klausur lernen und dann wieder ins Eck zu legen. Was war der Unterschied für dich?
Ich bin nicht weit von hier zur Schule gegangen, sehr privilegiert und behütet in München-Schwabing aufgewachsen und hatte, glaube ich, den größten Antreiber durch meinen Vater, der mir sehr früh aufgezeigt hat, dass das ganze Großwerden und Heranwachsen in München-Schwabing eigentlich nichts mit der Realität von 98,99% der Weltbevölkerung zu tun hat. Mhm. Und hat mich immer versucht, sehr, sehr umsichtig und rücksichtsvoll zu erziehen und eben meine Neugier geweckt, politische Zusammenhänge zu verstehen und mich nicht mit den einfachsten Antworten zufrieden zu geben. Und witzigerweise Sprung nach vorne, schreiben das Jahr 2017, 2018. Wir hatten damals schon die Vorboten des Vibe-Shifts aus Amerika oder den anglosächsischen Staaten. Der Brexit ist wirklich eingetreten, was wir niemals für möglich gehalten haben oder viele. Donald Trump ist das erste Mal zum Präsidenten gewählt worden und es war wie so ein kalter Wind, der hier Einzug gehalten hat. Und interessanterweise aus den ersten Momenten der Schockstarre und des Verwirrtseins, wie es dazu kommen konnte, haben wir uns mit einer kleinen Gruppe von Freunden an einem Wochenende zusammengeschlossen. Ich war damals aus 7 Jahre London wieder zurückgekommen nach München, um ein Unternehmen aufzubauen. Und die Grundsatzfrage, die wir uns gestellt haben, das war quasi die Überschrift des Wochenendes, was hält eigentlich unsere Gesellschaft zusammen? Und wir sind witzigerweise ziemlich schnell auf das Grundgesetz gekommen und haben dann wiederum schnell feststellen müssen, dass keiner von uns wirklich eine Ahnung hat, was da drin steht. Und damit begann die Reise von unserem Verein 10-3.
Mhm. Sehr spannend. Und was macht 10-3?
Im Endeffekt sind wir ein Bildungs- und Demokratieverein, der Lehrkräfte qualifiziert in verschiedenen Workshop-Formaten, um die Wertaussagen unserer Grundrechte wieder greifbarer und erlebbarer für Schüler und Schülerinnen zu machen, aller Altersklassen. Und das eben in Design-Thinking-Methoden, immer mit dem Blick auf das Grundrecht, das ja jetzt schon mittlerweile 77 Jahre alt ist, von einer Gruppe sehr schlauen Menschen damals verfasst wurde. Aber es im Idealfall natürlich auf den Lebenskontext der Schüler und Schülerinnen übertragen werden muss, damit überhaupt ein Verständnis entsteht, was für ein Schatz in diesem, in dem Grundgesetz drinsteckt.
Und gibt es einen Wert im Grundgesetz, der dich besonders anspricht, wo du sagst, das ist so für mich der zentrale Punkt?
Ich würde tatsächlich sagen, dass unser erstes Grundrecht, die Würde des Menschen ist unantastbar, mehr denn je auch in der Defensive steckt, auch herausgefordert wird im Alltag. Und ich glaube eben, und das merken wir in den Workshops, auch den Grundgesetzen einer unserer Projekte, wo Schüler und Schülerinnen sich ein Grundrecht wirklich rausnehmen und das probieren, in ihrem eigenen Sätzen, in ihrer eigenen Logik, in ihrer eigenen Sprache quasi neu umzuschreiben, dass da ganz, ganz viele schöne Beschreibungen herauskommen, was eigentlich die Würde des Menschen ist unantastbar für die Schülerinnen und Schüler bedeutet.
Mhm. Musst du noch aufklären, warum es 10-3 heißt?
Das ist natürlich eine gute Frage, eine der wichtigsten Fragen bei uns. Kommt fast keiner drauf. Mhm. Die meisten denken, es ist irgendwie eine Zusammensetzung aus den Grundrechten. Mhm. Es ist tatsächlich viel einfacher gedacht. Und zwar haben wir uns überlegt, was waren prägende Momente in der jüngeren Geschichte, die auch positiv konnotiert sind, sind sehr schnell auf den Tag der Deutschen Einheit gekommen, am 3.10. Und haben dann, als wir auch das Logo und unsere Message geschärft haben, so ein bisschen rumprobiert. Und 3.10 ist natürlich verwirrend, weil es auch die Zahl 13 gibt. Wir haben es ein bisschen umgestellt, wollten am Anfang auch ein bisschen internationaler wirken, also in der englischen Schreibweise. Und mittlerweile finden wir, dass es so auch viel besser quasi ins Logo passt und deswegen quasi der Bezug geht zurück auf den Tag der Deutschen Einheit. Immer noch ein sehr positiver, hoffentlich für viele konnotierter Tag in unserer jüngeren Geschichte.
Ja, weil was ich interessant finde, letztens mal eine Bemerkung gelesen, dass das Grundgesetz natürlich für die Westdeutschen über 70 Jahre alt ist, das hast du gerade gesagt, für die Ostdeutschen, die am 3. Oktober ja sozusagen dann wirklich feierlich aufgenommen wurden, so muss man es ja auch sagen, es war ja auch nicht... Wir haben denen ja unser Grundgesetz übergestülpt. Für die ist es nicht so alt. Merkt ihr da einen Unterschied? Ihr seid wahrscheinlich auch in allen Bundesländern aktiv, oder?
Wir sind in allen Bundesländern aktiv. Damals, 2018 eben, als wir gestartet sind, haben wir mit einer Gruppe von Ehrenamtlichen, von Leuten von Google, über eine Gedächtnisweltmeisterin, bis hin natürlich zu vielen Lehrkräften und Juristen und Juristinnen, das hier in der Schule in der Nähe von München, Holzkirchen, pilotiert. Mhm. Also direkt auch mit der Zielgruppe von Anfang an gearbeitet und unsere Projekte entwickelt. Und dann in den ersten Jahren über die ersten Fundraising-Logiken, wir haben eine große Crowdfunding-Kampagne gemacht mit der Hertie-Stiftung. Mhm. Da ging es wirklich darum, so viele Schulen in ganz Deutschland zu erreichen wie möglich. Mhm. Und mittlerweile, seitdem wir jetzt uns ein bisschen professioneller aufgestellt haben, seit 2023, haben wir uns jetzt dazu entschlossen, erstmal uns auf Bayern und NRW zu fokussieren, das Schulsystem da wirklich zu durchdringen, ein wichtiger Player vor Ort zu werden. Das heißt, da pushen wir, da sind wir sehr proaktiv auch auf Akquise, aber natürlich über die Social-Media-Kanäle, über unsere Kontakte haben wir auch viele Projekte bzw. Schulen, die auf uns zukommen, auch aus den neuen Bundesländern. Mhm. Und um eins ganz spezifisch zu nennen, wir hatten eine tolle Förderung vom Verein für Demokratiefonds. Und da ging es um quasi unser Projekt, das wir zusammen entwickelt haben, Erste Wahl, wo es darum geht, gerade in den neuen Bundesländern Erstwählende durch unsere Projekte zu begeistern, zu erreichen. Was bedeutet eigentlich das Wahlrecht, um Menschen für die Demokratie, fürs Wählen zu begeistern?
Und also du hast eingangs gesagt, ihr bildet die Lehrkräfte aus. Das heißt, ihr arbeitet ja im ersten Schritt dann mit den Erwachsenen. Und wie geht's dann weiter? Wie erreicht es dann den Schüler?
Wir haben ganz schnell gemerkt, dass wir, oder eine der Prämissen war, dass wir nicht das Nadelöhr, der Flaschenhals sein wollten bei der Umsetzung der Projekte. Und im Endeffekt lag es natürlich nahe, wenn wir in die Schulen reinkommen wollen, dann brauchen wir das sogenannte Buy-in von den Lehrkräften. Und auch für die Lehrkräfte mittlerweile haben wir realisiert, dass unsere Methodik, gerade über Design Thinking, dass man eben, es gibt kein richtig oder falsch, man kann sehr frei denken, dass es auch so eine Art Weiterbildung und erfrischende Zusatzbildung für Lehrkräfte ist. Und im Endeffekt werden die Lehrkräfte ausgebildet. Wir haben mittlerweile 5 unterschiedliche Programme von der Verfassungsviertelstunde, die 15 Minuten geht, die ja unter anderem in Bayern pilotiert wurde und von der Bayerischen Landesregierung quasi sogar verpflichtend quasi ausgerollt wurde, bis hin zu unserem Wertesprint, der über 8 Wochen geht. Ja.
Wertesprint, 8 Wochen. 8 Wochen sprinten ist anstrengend.
Ne? Genau, der Wertesprint, die Logik soll ein schneller Sprint innerhalb von 8 Wochen sein. Und das war eigentlich mit unser größter Pilot-Erfolg, weil wir gesagt haben, wir nehmen ein Grundrecht mit Schüler und Schülerinnen und am Ende der 8 Wochen soll durch verschiedene Kleingruppen wirklich was Greifbares daraus entstehen. Eine Gruppe hat ein Grundrecht genommen und daraus ein Theaterstück gebastelt, wow, und wirklich runtergeschrieben und, mhm, aufgeführt. Und die andere Gruppe hat wirklich von der initialen Idee bis hin zur Umsetzung einen eigenen Podcast aufgesetzt, den Dreirad-Podcast, wo sie eben um ein Grundrecht herum Gäste eingeladen haben, Podcasts selber geführt, selber geschnitten, und im Endeffekt dieser Podcast dann auch wirklich stand.
Spannend, spannend. Und gibt's bei den, wie alt sind die Kinder, mit denen ihr arbeitet oder mit denen die Lehrkräfte dann arbeiten? Habt ihr da eine Vorgabe?
Unsere Hypothese war, dass wir ja quasi am Anfang nicht unter die 6. Klasse gehen wollten. Mhm. Eigentlich dann bis hin zu 9., 10., je nachdem welche Schulform, und dann, mhm, natürlich im Gymnasium 12., 13. Das ist ein bestimmtes Grundverständnis und eine bestimmte Grundvoraussetzung braucht. Mhm. Und mittlerweile tatsächlich haben wir das aber ausgeweitet, weil wir vor allem gemerkt haben, dass das Bedürfnis, aber auch das Engagement gerade bei Grundschullehrkräften, mhm, besonders hoch ist. Also besonders viele Grundschulen auf uns zukommen und fragen, ob sie das in einfacherer Sprache, mhm, dann auch eben mit den Schülern und Schülerinnen umsetzen können. Da muss man natürlich viel spielerischer an das ganze Thema rangehen. Also mittlerweile bilden wir die ganze Bandbreite von 1. bis zur 13. Klasse ab und haben dementsprechend auch, ob es jetzt sprachlich ist, unsere Materialien dementsprechend abgestimmt.
Mhm. Und erreicht ihr damit alle Schulen, die ihr erreichen wollt? Also ich habe selber mal früher an Schulen versucht, Programme, da ging es eher um Schülerzeitung, aber solche Dinge zu initiieren. Und mir ist aufgefallen, dass es dann die Bereitschaft, was extra zum eigentlichen Job zu machen, super unterschiedlich ist. Also sprich, es gab Schulen, die waren total offen und haben gesagt, natürlich, extra Programme, Weiterbildung, klasse. Und andere, wo ich mir dachte, naja, da wäre es aber schon besonders wichtig, haben total blockiert. Merkt ihr das auch, dass da Unterschiede gibt, oder seid ihr überall gleich willkommen?
Wir hatten natürlich jetzt viel Zeit, auch unternehmerisch zu testen, zu iterieren und wiederum anzupassen. Was wir am Anfang gemerkt haben, war tatsächlich, dass vor allem die eh schon engagierten, mhm, Lehrkräfte auf uns zugekommen sind, die sich eh für diese Themen schon interessieren. Und irgendwann haben wir gemerkt, die wir eigentlich erreichen wollen, da müssen wir auch nochmal, mhm, eine Extrameile gehen. Mhm. Und wir haben im Endeffekt unsere Logik quasi, wenn man auf unsere Projekte schaut, so aufgebaut, dass wir gesagt haben, unsere erste Hypothese ist, wir müssen es schaffen, in die Schulen reinzukommen, in alle möglichen Schulformen. Haben da auch die richtigen Partner für gesucht und können vor allem nach letztem Jahr sagen, das klappt. Also von der Grundschule bis hin eben zu Schulen mit hohem Migrationsanteil, mhm, bis hin zu Privatschulen. Also, mhm, die ganze Bandbreite erreichen wir. Die Schulen, mhm, haben Lust drauf, mhm, weil wir denen vor allem Arbeit abnehmen. Die Materialien, mhm, sind umsonst. Die kriegen eine Weiterbildung. Mhm. Das sind eh Themen, die in der Schule behandelt werden müssen und zu wenig behandelt werden. Die zweite Säule, und das ist unser Fokus in diesem Jahr, ist tatsächlich, schaffen wir eine Logik und auch einen Prozess zu bauen, dass dann auch diese Projekte umgesetzt werden, dass wir Feedback von den Lehrern bekommen, mhm, um dann in die dritte Phase zu kommen, um wirklich eigentlich im Lehrplan verankert zu sein, in jedem Jahr bestimmte Projekte umsetzen zu können, um wirklich auch einen nachhaltigen, mhm, Impact, eine nachhaltige Wirkung zu haben. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz klar, dass einmal 15 Minuten Verfassungsviertelstunde nicht unbedingt nicht unbedingt das Leben eines Schülers oder einer Schülerin verändern wird, aber wenn das immer wieder punktuell behandelt wird und wiederkehrt, dann haben wir eine große Chance, dass da auch was hängen bleibt.
Und lobbyiert ihr auch gezielt, dass es tatsächlich im offiziellen Lehrplan hinterlegt wird? Das ist ja auch schwierig, ist ja jedes Bundesland wieder anders unterwegs. Aber eigentlich ist es doch so, wenn man so von außen drauf guckt, warum ist das nicht ohnehin Teil der Bildung? Das ist doch so grundlegend, dass man denken müsste, es müsste doch drin sein.
Es ist erschreckend, wie wenig politische Bildung aktuell in den Schullehrplänen stattfindet. Mhm. Wir haben uns dann eben ganz bewusst dazu entschieden, 2 Personen einzustellen, die vor allem Bayern, mhm, weil wir einfach in München gegründet wurden, mhm, Bayern ist mit das größte Bundesland und eben NRW, mhm, und auch mit das schwierigste am schwersten zugänglichste, dass wir da verstehen, wer sind wirklich, mhm, die Main Player. Mhm. Wir haben so ein bisschen ein Bingo-Board mittlerweile aufgebaut, weil es so viele Abkürzungen gibt und so, mhm, viele unterschiedliche Ämter und auch Schulbehörden und auf kommunaler, auf Landesebene, die irgendwo ein Mitspracherecht haben. Und da erstmal durchzudringen und einen Überblick zu haben, wollten wir uns auf diese Bundesländer konzentrieren und schauen jetzt, als nächstes gehen wir nach Hamburg mit einem Partner, mit der Holistic Foundation, die einen eigenen Campus ganz neu aufbauen, dass wir von Anfang an im Lehrplan mit dabei sind, von der Otto-Familie mit aufgebaut. Sehr, sehr spannendes Projekt. Und dass wir dann uns so ein bisschen vorarbeiten in Clustern. Aber das große Problem natürlich für gemeinnützige Organisationen ist immer das Funding-Thema. Wie schaffen wir es, uns da finanziell unabhängig und gut aufzustellen? Und das probieren wir jetzt gesund quasi für uns erstmal aufzuschlüsseln und dementsprechend dann langsam zu skalieren.
Das heißt, die Schulen müssen ja nichts zahlen für das, was ihr anbietet, oder? Nehme ich jetzt mal an. Oder doch?
Aktuell ist es so, dass wir alle Materialien umsonst anbieten. Mhm. Es gibt aber tatsächlich Lehrerfortbildungen. Mhm. Es gibt die sogenannten Schilfs und Shelfs, die schulinternen Fortbildungen und die schulexternen Fortbildungen. Das sind gerade so unsere Renner, weil die passieren müssen. Lehrer müssen sich fortbilden und unser Thema ist gerade einfach sehr aktuell und wird sehr gut angenommen, wo wir dann auf einen Schlag 30 bis 60 Lehrkräfte qualifizieren können vor Ort. Aber gleichzeitig, um nochmal zum Sozialunternehmertum zurückzukommen, ist es schon unser Anspruch, perspektivisch finanziell unabhängig zu sein und eigentlich auch das mit einem Gegenwert zu bemessen und da eben zu schauen, ob es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, weil sich nur eben auf diese spendenbasierte Logik auszuruhen, gerade in dieser Zeit, wo die Funding-Töpfe auch nicht mehr prall gefüllt sind, ist, glaube ich, fatal. Deswegen denken wir da eigentlich konstant drüber nach, wie wir Angebote auch schaffen können, um da in gewisser Weise auch monetär uns in gewisser Weise abzusichern.
Sehr spannend. Du hast noch einen anderen Gegenstand dabei, nehme ich an.
Ja, einen sehr kuscheligen. Und zwar habe ich Raffi mitgebracht. Eine Giraffe, eine Kuschelgiraffe.
Die ist ziemlich groß, richtig?
Die ist ziemlich groß. Ich glaube, die ist ungefähr 1,10 Meter groß.
Okay, wow. Was hat es mit der Giraffe aus sich?
Die wichtigste Frage, die wir allen Menschen stellen, weil sie sich auch in unserem Logo befindet, was die Giraffe mit dem Grundgesetz zu tun hat.
Und?
Und zwar, es gibt die schönsten Antworten. Es ist mir auch immer ganz wichtig zu sehen, wie kreativ die Menschen sind. Wir waren zum Beispiel letztes Jahr einer unserer wirklich sehr treuen Partner. Es ist Tollwut. Da dürfen wir mal in irgendeiner Form uns mitpräsentieren. Und letztes Jahr gab es ein ganz tolles Engagementlabor beim Wintertollwut und da hatten wir eine Wand mit der Frage und erstmal so ein paar Antworten vielleicht, um auch die Kreativität hier im Raum zu stimulieren. Viele haben gesagt, die Giraffe ist doch tatsächlich das Tier, was für gewaltfreie Kommunikation steht. Andere haben gesagt, die Anzahl der Punkte sind quasi gleichgesetzt mit der Anzahl der Grundrechte. Wiederum andere, was ich auch sehr schön fand, haben gesagt, die Giraffe ist unantastbar, weil sie so groß ist, weil sie so einen Überblick hat auf die Dinge. All das sind schöne Antworten, aber keine.
Keine war richtig.
Keine war richtig. Aber die Antwort ist auch eine sehr, sehr schöne. Und zwar, als der Parlamentarische Rat sich zusammengefunden hat, das Grundgesetz zu verfassen, war es tatsächlich so, dass in Bonn es keine Gebäude gab, die groß genug waren und dementsprechend ging es ins Naturkundemuseum König und da wurden natürlich alle Tiere rausgetragen, damit all die Leute Platz fanden. Nur die Giraffe war zu groß und ist quasi zurückgeblieben und es gibt ein schönes Bild, wo quasi das Plenum abfotografiert ist und im Hintergrund gibt es einen großen Vorhang und hinter dem Vorhang sieht man eben den Kopf der Giraffe.
Die hat das überwacht. Die hatte so wirklich einen Überblick.
Genau so ist es. Und wir fanden das irgendwie schön. Die Giraffe ist ein ganz tolles Tier und haben das dementsprechend auch in unser Logo verwurstelt. Und es ist ein wunderschöner Gesprächsöffner, egal ob wir jetzt mit Schüler und Schülerinnen sprechen oder im Rotary Club oder mit den Lehrkräften. Ja. Es ist immer wieder schön, das mal erstmal in den Raum zu werfen, um die Leute besser kennenzulernen.
Spannend. Ich hätte gedacht, das hätte vielleicht auch mit deiner Biografie zu tun, denn du hast dich ja auf Development Studies fokussiert und auch dich auch mit Afrika beschäftigt und da laufen ja mal ein paar Giraffen rum, oder?
Ja, auch sehr guter Versuch, aber im Endeffekt war es tatsächlich die ausgestopfte Giraffe im Museum König in Bonn, die dabei sein durfte, als tatsächlich, ich glaube eben 46 und 47, die das Grundgesetz tatsächlich verfasst wurde und auch verabschiedet.
Mhm. Und sagt der Raffi, der physische Raffi, der Kuschel-Raffi, wie kam es zu dem? Hast du den irgendwo erstanden? Wurde der geschenkt, mitgebracht?
Ja, der Raffi ist natürlich unser absoluter Star auf unseren Social-Media-Kanälen. Darf eigentlich überall auch mit. Mhm. Auch tatsächlich beim Tollwut war das natürlich der Magnet für die kleineren Bürger und Bürgerinnen unter uns. Wir hatten auch ein kleines Gewinnspiel gemacht und da hatten wir quasi ein kleines Geschwisterchen von Raffi mit dabei als Hauptpreis. Also die Giraffe zieht auf jeden Fall.
Ja, und wird es eine Einkommensquelle, so eine Art Merchandise.
Habe ich auch schon von ein paar Leuten gehört, dass es Sinn machen würde, eine 10-3 Raffi-Kollektion.
Genau.
Wäre zum Beispiel genau so ein Ansatz, um uns finanziell unabhängig zu machen. Nehme ich gerne mit.
Wie ist denn das als Social Entrepreneur? Darf man Geld verdienen? Soll man keins verdienen? Das ist ja ein schwieriger Spagat, den ihr da eingehen müsst. Auf der einen Seite wollt ihr fürs Gemeinwohl da sein, aber ihr müsst euch irgendwie auch selber erhalten, finanzieren und du willst auch essen und trinken, um es anzuziehen zu haben. Wie machst du das?
Ich erzähle die Geschichte immer sehr gerne, weil wir in der Gruppe, wie wir damals zusammengekommen sind, es waren mittlerweile 4 sehr, sehr gute Freunde. Neben mir Jan Boskamp, der eben auch Vorstand von 10-3 geworden und geblieben ist, aber daneben eben mit der 2 spannendsten Sozialunternehmer in Deutschland, Philipp von der Wippel, der Project Together mitgegründet hat, und Max Öhl, der Brand New Bundestag und jetzt Mediaforce gegründet. Und wir kennen uns in dem Sektor sehr gut aus. Wir haben lange überlegt, welchen Weg wir wählen wollen und welchen wir auch im Endeffekt gehen wollen und haben erstmal ganz klar für uns beschlossen, dass wir das ehrenamtlich umsetzen wollen. Und wir haben in den ersten 5 Jahren das auch komplett ehrenamtlich aufgebaut. Die Strukturen dementsprechend sehr lean, eben immer wieder aufgepasst, dass wir nicht zu viel Overhead-Kosten produzieren. Bis tatsächlich zum Herbst 23, als einer der ersten Förderer, die tolle Bund-Stiftung hier aus München, auf uns wirklich zukam, sehr proaktiv und irgendwann meinte, die Welt ist eine andere, das Thema ist zu wichtig aktuell, wir würden euch wirklich gerne ermutigen, tatsächlich jetzt auch mit Hauptamtlichen zu denken, weil ihr braucht jetzt mehr PS auf der Straße. Gesagt, getan, wir haben dann 23, 24, 25 2,5 Personen eingestellt, 2,5 FTEs, also 3 Personen. Und vielleicht, um da auch mal den direkten Vergleich zu sehen, ich glaube, in den ersten 5 Jahren haben wir 1.000 Schülerinnen und Schüler erreicht und allein in den letzten 18 Monaten über 20.000.
Oh, wow.
Also, was wir dann wirklich erreichen konnten mit Leuten, die sich jeden Tag damit hauptberuflich beschäftigen, war natürlich ein Gamechanger für uns. Deswegen sind wir jetzt so ein bisschen den Weg entlang gegangen. Mal gucken, wie es weitergeht. Aber es ist immer ein zweischneidiges Schwert. Wenn man sich für Stiftungsgelder bemüht, fließen sehr viele Ressourcen rein. Man baut möglicherweise neue Projekte auf, die dann in den Orten, wo die Stiftung sitzt, zum Beispiel aufgebaut werden müssen. Dann gibt's Reporting-Mechanismen. Also wir haben eigentlich alles aufgebaut, um genau das nicht machen zu müssen. Aber es ist immer eine Abwägungssache.
Ja, klar. Ja. Und sag mal, wenn jetzt eine Welt hast, bevor es euch gab und eine Welt, in der, ich will nicht sagen alles, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ganz, ganz viele Schüler das Programm von euch mitbekommen haben, das gelernt haben, wirklich intensiv, nicht nur die Viertelstunde, was ist dann anders?
Das führt mich wieder zu dem Wochenende der Entstehung zurück. Unsere Kernfrage war, was hält uns als Gesellschaft wirklich zusammen? Und ich glaube, es sind diese Leitlinien, diese Leitfragen, die im Grundgesetz abgebildet sind. Und wenn man die für sich versteht und verinnerlicht, dann geht man, glaube ich, ganz anders mit sich selbst, aber eben auch mit seinen Mitmenschen um. Und wir haben gemerkt, das wollte ich vorhin noch hinzufügen, weil du eben meintest, wie erreichen wir die Leute, die es wahrscheinlich am nötigsten haben, um sich mit diesen Themen zu befassen. Unsere Programmleitung war einmal bei einem Workshop in Wriezen, das ist, ich glaube, in Brandenburg, sehr nah an der polnischen oder tschechischen Grenze. Und die Lehrkräfte haben eigentlich sehr, sehr, sehr aktiv mitgemacht. Und danach kam aber eine Lehrerin auf unsere Programmleitung zu und hat gemeint, es ist ja schön und gut, dass ihr davon ausgeht, dass das Grundgesetz quasi unser Fundament ist. Aber es gibt viele Lehrkräfte, aber auch Eltern, die das überhaupt nicht so sehen. Also da fängt man ganz anders nochmal an.
Ja. Ja?
Und ich glaube, wenn wir auf die letzten 80 Jahre schauen, wir haben es geschafft, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa friedlich miteinander zu leben. Es gab keinen Krieg, was für mich schon mal ein gutes Indiz ist, dass ja solche Gesetzestexte helfen und einfach bestimmte Regeln schaffen. Und ich glaube, diese Mischung und dieses Angebot an Schüler und Schülerinnen, sich Gedanken zu machen zwischen welche Rechte, aber auch welche Pflichten habe ich, damit eine Gesellschaft funktioniert, das ist unser Anspruch, dass durch unsere Programme die Schüler und Schülerinnen zumindest drüber nachdenken, was ihr Handeln für Implikationen nicht nur für sie persönlich hat, sondern eben auch für ihre Mitmenschen.
Damit sie verstehen, welchen Vorteil sie in der Demokratie haben, oder? Oder dass sie
absolut
da mehr Freiheit genießen würden, als wenn sie Parteien aufsitzen, die das vielleicht genau verspielen.
Genau, dass sie aber auch durch das Grundgesetz in vielen Themen geschützt sind. Also es ist ja immer dieses Zusammenspiel zwischen dem Freiheitsgrad und eben aber auch den, wie sehr bin ich geschützt, ja, den Schutzmechanismus, den einfach Gesetze immer noch bieten.
Sehr spannend. Was ist denn dein dritter Gegenstand?
Mein dritter Gegenstand, der ist ein bisschen leichter als Raffi. Und zwar sind das ganz, ganz viele Post-its.
Okay. Was hat es damit auf sich?
Wir haben gemerkt, gerade in unserer digitalen KI, jeden Tag schneller werdenden Welt, dass die Post-its, das Haptische, das Aufschreiben in unseren Workshops mit unter der größte Gamechanger ist. Wir haben häufig das Feedback von Schülerinnen und Schülern, dass sie an unserem Programm es so schätzen, dass es eben kein richtig oder falsch gibt. Mhm. Im Gegensatz zum normalen Schulbetrieb, dass man frei denken kann, dass man seine Meinung äußern kann, dass man sich auch mal zurücklehnen und sich Gedanken machen kann und auch wirklich die Gedanken dann auch zu verbalisieren und zu formulieren, dass das den Schülern und Schülerinnen wahnsinnig viel Spaß macht und dass die Klassenzimmer dann komplett mit Post-its übersät sind. Und das ist mit einer unserer wichtigsten Tools, dass unsere Programme, unsere Workshops wirklich gut funktionieren, dieses wirklich Freidenken, in Bewegung sein und da eben mit der Design-Thinking-Logik gut durchgesteuert zu werden.
Sodass auch jeder was hinzufügen kann selbst, oder? Das ist ja nicht nur frontal.
Hundertprozentig, dass es eben auch kein Judgment gibt, dass man dafür irgendwie nicht gleich kritisiert wird, dass man über bestimmte Post-its auch sprechen kann, diskutieren kann und einfach mal wirklich seinen Gedanken freien Lauf lassen kann. Und dieser Prozess von Meinungsfreiheit, was heißt das eigentlich? Einer meiner Lieblingsanekdoten war in der Schule, auch in Brandenburg, irgendwie ein Schüler nach der Pause zurückkam und es gab eine hitzige Debatte zwischen den Jugendlichen, wurden noch ein paar Post-its irgendwie ausgefüllt und es ging tatsächlich darum, dass es den Schüler gestört hat, dass die Dönerpreise immer höher werden und der Richtiges Döner immer teurer, Thema. Ganz richtig. Und im Endeffekt der Schüler realisiert hat, durch den Prozess unserer Post-its und unseres Programms, dass er auf die Straße gehen kann mit einer Gruppe und tatsächlich gegen zu hohe Dönerpreise demonstrieren kann und dass das eben die Versammlungsfreiheit quasi ihm diese Möglichkeit überhaupt gibt.
Stimmt, das kannst du machen, aber es wird jetzt im konkreten Fall gegen Inflation hat Demonstrieren selten geholfen, oder?
Da ist was dran, aber es ist eine der Möglichkeiten, die uns das Grundgesetz bietet,
ja, klar,
auch seine Meinung auch mit einer Gruppe von Menschen zu vertreten und diese auch kundzutun.
Das stimmt. Und andererseits diese auch auszuhalten, wenn Leute auf die Straße gehen, die man jetzt nicht hören möchte, oder? Auch das gehört ja irgendwie dazu.
Auch das gehört absolut dazu, ja, absolut. Und da ist eben, sind unsere Post-its, wir haben immer so ein Running Gag, es ist einer meiner Hauptziele, ich glaube, ich muss mir das noch manifestieren. Es kommt einmal im Jahr eben hoch, dass wir einen Post-it-Partner endlich gewinnen, dass wir auch diesen Kostenblock quasi so gering wie möglich halten können.
Die gesponsert werden.
Also genau, ein Shoutout zu 3M oder 3M, dass wir super gerne da in Sponsorship oder in eine Kooperation gehen würden, weil das tatsächlich einer unserer größten Kostenblöcke ist, weil wir sonst eigentlich quasi neben unseren hauptamtlichen Fachkräften keine großen Ausgaben haben.
Spannend. Spannend. Ja gut, auch Druckereien und sowas kämen ja in Frage, oder?
Absolut, ja, auch
Druckereien.
Hatten
wir kürzlich jemanden im Podcast. Nein, sehr spannend. Und erstmal, wenn du jetzt zurückguckst, du hast ja schon mehrere Unternehmen gegründet. Was ist das Nächste? Was wird dich als Nächstes beschäftigen? Was treibt dich um?
Ich hatte einen Moment in diesem Jahr nach der DLD-Konferenz in München im Januar. Immer noch, finde ich, einer der spannendsten, freidenkendsten Formate, auch mit den besten Networking-Möglichkeiten, wo wirklich Leute aus der Politik über Militär bis hin zu KI, bis hin zu Spiritualität, Marketing, Startup, Investoren zusammenkommen und sich mal aus unterschiedlichen Blickwinkeln interdisziplinär unsere komplexen Herausforderungen anschauen. Und ich war mit meinem besten Freund Max Öl vor Ort und wir sind am Abend ziemlich müde, aber mit funkelnden Augen zusammen nach Hause gefahren und haben eigentlich uns kurz angeschaut und gedacht, now it's a European moment. Eigentlich sollten wir uns heute Abend im Hotelzimmer einsperren. Und was wir so ein bisschen mitgenommen haben, dass jetzt eine Möglichkeit entsteht, europäische Unabhängigkeit neu zu denken und neu zu gestalten. Und im Endeffekt müsste man eigentlich jeden Sektor durchgehen und schauen, welche Anbieter sind auf diesem Markt. Und wenn es vor allem nur amerikanische sind, ob es jetzt Videocall-Anbieter sind wie Zoom oder ganz normale CRM-Systeme wie Salesforce.
Ja.
Gibt es gute europäische Alternativen? Wenn nicht, dann müsste man da genau jetzt reingehen und groß denken und europäische Anbieter hochziehen. Fast so ein bisschen ein Rocket Internet 4.0-Moment, der Copycat.
Was quasi hat euch abgehalten?
Weil wir dann gleichzeitig gemerkt haben, dass wir zu viele Hüte gerade aufhaben und die erstmal natürlich durchsteuern müssen. Aber die Schubladen sind auf. Es gibt auf jeden Fall Ideen, die man eigentlich nur rausholen müsste. Aber in die Richtung denke ich gerade. Also gerade, ob es jetzt digitale Souveränität ist, ob es das ganze Thema Datenschutz ist, die ganzen, wo werden eigentlich unsere Daten im Endeffekt gespeichert,
ja, ja.
Die Rechenzentren. Wer hat da im Endeffekt eigentlich Zugriff und die Rechte und das finale Sagen? Da würde ich, glaube ich, gerade in die Richtung denke ich gerade.
Und der Trigger war auch ein Verteidigungsthema oder warum denkt ihr darüber nach?
Der Trigger war auf jeden Fall ein Verteidigungsthema, dass ich hauptberuflich mich vor allem in der Startup-Szene bewege und da ist natürlich München gerade ein sehr spannender Ort. Es kam gestern, glaube ich, erst der Startup-Monitor raus, dass München das erste Mal Berlin überholt hat. Nicht nur in den Anzahlen der Gründungen, sondern auch im Kapital, das allokiert wurde. Und man muss ganz klar sagen, dass, ich glaube, ein Drittel des Fundings in Defense gegangen ist. Und da ist München gerade einer der globalen Hubs. Ja. Und das mal zu durchdenken, wieso das so ist und wo das auch hinführen soll, glaube ich, ist wichtig. Und davor die Augen zu verschließen, wenn wir uns die Welt aktuell anschauen, bringt, glaube ich, nichts, sondern da eher nüchtern, kreativ, aber immer im Rahmen des Grundgesetzes draufzuschauen, ist, glaube ich, die höchste Eisenbahn gerade.
Absolut. Und bringt uns ja auch genau zu dem Thema, das du ja eingangs erwähnt hast. Ne? Wir hatten ja 70 Jahre lang, auch mehr als 70 Jahre, keinen Krieg, auch weil wir ein Grundgesetz haben.
Genau so ist es. Ja. Absolut. Ja.
Herzlichen Dank, lieber Jasper. Es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Vielen Dank.
Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Das war die 69. Folge von Werte und Leadership. Vielen Dank fürs Zuhören.
Das war Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership ist eine Produktion von Aldente Entertainment. Produktionsleitung Anna-Maria Brandt. Postproduktion Daniel Müller. Werte und Leadership ist ein Podcast für die Wertekommission mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.